Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, herzlich willkommen zu Folge schon 86 sind wir. Hier ist der Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Es ist die Weihnachtsfolge, die letzte im Jahr 2023 und es ist eine ganz besondere, denn wir haben auch einen besonderen Gast. Ich begrüße Christian Seifert, hi.
Hallo, Kevin, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Christian Seifert kennt jeder, der sich in der Vergangenheit viel mit Fußball beschäftigt hat, von seiner Zeit als Chef der deutschen Fußballliga DFL. Jetzt konzentriert er sich unter anderem auf den Handball, was uns natürlich sehr freut. Er ist Mitgründer und Gesellschafter von Dein, dem Online-Streaming-Dienst, der neben Handball noch Basketball, Tischtennis, Volleyball und Hockey überträgt. Über das und vieles mehr sprechen wir jetzt mit euch.
Löwen aktuell.
Ja, zum Start sprechen wir ja immer so ein bisschen über die aktuelle Lage. Wie viel Zeit hast du denn eigentlich, die Handball-Bundesliga zu verfolgen?
Ich nehme mir diese Zeit, ehrlich gesagt, weil zum einen habe ich das auch vorher schon getan, als die HBL noch bei Sky übertragen wurde, weil ich einfach Sport sehr mag. Zum anderen jetzt als mitverantwortlich für die Gründung von Dein und damit als sehr stolzer Partner der HBL und der HBL 2 und der Handballliga der Frauen und der IHF interessiert es mich natürlich umso mehr. Und insofern nehme ich mir da eine Menge Zeit für.
Also aus Löwensicht haben wir ja die erwartet schwierige Saison nach einem Titelgewinn. Viel mit Verletzungen zu kämpfen. Die Gegner haben personell ordentlich aufgerüstet, sind auch leider gut eingestellt auf unser Spiel. Aber aus deiner Sicht ist dieses Spektakel, das die HBL momentan abliefert, mit sehr, sehr vielen engen Spielen und Überraschungen, nahezu ein Traumszenario, oder?
Davon leben professionelle Sportligen, genau von solchen Spielen. Noch bei der DFL habe ich gesagt, der Reiz einer Liga besteht eben darin, dass ungefähr die Hälfte der Clubs ihre Saisonziele verfehlt und man weiß immer nicht, welche Hälfte.
Ja. Das stimmt.
Und gerade die Spannung in der HBL ist natürlich besonders ausgeglichen. Wir erleben extrem viele knappe Spiele.
Ja.
Und die HBL, und das macht sie eben auch so besonders, auch in der gesamten deutschen Profiligenlandschaft, ist halt nun mal ohne jeden Zweifel die stärkste Handballliga der Welt. Und dann auf diesem Niveau jedes Wochenende spannende Spiele zu sehen, wo du eben nicht vorher automatisch weißt, wie geht's denn aus, das ist schon was ganz Besonderes. Und daran haben auch die Fans viel Freude. Das sehen wir auch an unseren Zahlen. Und das spürt man ja auch, wenn man die Berichterstattung verfolgt.
Die Hinrunde ist in den Büchern, wie man so schön sagt. Wie fällt so dein persönliches Fazit aus, sportlich betrachtet? Wer hat dich am meisten überrascht, beziehungsweise vielleicht auch am meisten beeindruckt?
Also ich bin ehrlicherweise zu wenig Handball-Experte, um da jetzt mit grandiosen Expertisen punkten zu können. Ich glaube, am Anfang den Lauf, den die Füchse Berlin hatten, der war schon sehr besonders. Ich glaube, die Art und Weise, wie Eisenach in die Liga gekommen ist, ist was Besonderes. Wenn ich mit unseren Moderatoren und Kommentatoren spreche, und ich habe gerade letzte Woche mit Kretsche darüber gesprochen, sagt er, so eine Lautstärke hat er noch nie erlebt in der Handballhalle. Und ich finde, auch sowas gehört natürlich zu so einer Liga mit dazu. Ich glaube, der ein oder andere hätte den Saisonstart von Kiel ein bisschen besser erwartet. Rhein-Neckar-Löwen haben sich vielleicht auch ein bisschen was anderes vorgenommen für die Vorrunde. Aber das macht diese Liga halt eben auch so besonders, dass man jetzt noch nicht genau weiß, wie der Saison oder wie die Tabelle am Saisonende aussehen wird. Ich genieße erstmal als Sportfan einfach enge Spiele, die in den letzten paar Minuten entschieden werden. Ich verstehe, dass das für den einen oder anderen Fan anstrengend ist, für die Trainer auch und für die Verantwortlichen. Aber als Fan finde ich es großartig.
Absolut. Also wir sind ja auch natürlich am Ende mit Fanbrille zwar, aber klar, diese ganzen engen Ausgänge sind was ganz Besonderes. Die HBL ist super spannend. Dein hat aber ja dann auch relativ kurz vor Saisonstart auch noch die internationalen Wettbewerbe mit ins Programm aufgenommen. Da sind die deutschen Teams ja traditionell sehr stark unterwegs. Bist du bisher zufrieden mit den internationalen Auftritten der deutschen Teams?
Ich bin erstmal damit zufrieden, dass es uns gelungen ist, tatsächlich alle relevanten Sportarten, alle relevanten Wettbewerbe dieser Sportart tatsächlich auf einer Plattform präsentieren zu können. Das ist für die Fans was ganz Neues. Noch dazu zu dem Preis, wenn ich das so sagen darf. Und das wird uns auch zurückgespiegelt, dass das tatsächlich alles ist, was das Handballherz begehrt. Und das war ja erstmal unser Anspruch. Was die internationalen Wettbewerbe angeht, gerade nach der letzten Saison mit Champions League Finale und mit Europa League, hat natürlich Deutschland auch da seinem, oder die HBL wurde ihrem Ruf gerecht, die stärkste Liga zu sein. am Ende ist es bei diesen Wettbewerben ja halt so, du musst am Ende oben stehen, nicht am Anfang. Aber ich glaube, der ein oder andere Club ist sehr zufrieden, was den Start auch in die internationalen Wettbewerbe angeht. Und dann gucken wir mal, wie sich das hinterher darstellt und wen wir da vielleicht aus deutschen Landen auch wieder in den Final Four sehen.
Also für die Löwen kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir mit unserer internationalen Saison deutlich zufriedener sind als mit der nationalen HBL-Saison. Aber da muss man mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen noch so entwickelt. Das Kalenderjahr 2023 geht zu Ende, damit auch das erste halbe Jahr dein. Wie fällt hier dein Fazit aus? Wie zufrieden bist du mit dem Produkt und natürlich auch mit den Zahlen?
Du, wir sind damit sehr zufrieden. Ich meine, wir sind von null gestartet. Ja? Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes von null. Und zwar von null Sendern, null Konzept, null Rechten und null Kunden. Mhm. Der 23.8. war der erste Sendetag überhaupt mit dem Supercup in Düsseldorf. Und wenn ich jetzt sehe, wo wir ein paar Monate später stehen, wir werden im Januar schon unser 1000. Spiel übertragen. Das sind 3 Jahre Fußball-Bundesliga. Das ist logistisch eine ganz schöne Leistung. In diesem Podcast befinden sich ja gleich 2 Leute, die ab und zu für dein arbeiten. Und ja, insofern hast du ja auch deinen Anteil daran. Ich glaube, wir sind insgesamt wirklich gut in die Saison gestartet, dass der ein oder andere Fan erstmal Zeit braucht, sich an ein neues Produkt zu gewöhnen. Das ist etwas, was ich schon noch aus der Fußball-Bundesliga kenne. Da ist mal irgendwann der Eurosport-Player gestartet und dann ist dein gestartet. Und vor vielen Jahren ist mal Magenta Sport mit der Basketball-Bundesliga gestartet. Das braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Wenn ich jetzt die Wochenenden ansehe, ich höre mir die Live-Reportagen an, ich gucke mir hinterher die Highlights an, ich sehe, welcher Inhalt zwischen den Spieltagen produziert wird, was wiederum dazu führt, dass sich mehr Menschen als je zuvor mit Handball befassen. Mhm. Und ich schaue mir auch die digitalen Reichweiten an, die zum Beispiel die HBL zu verzeichnen hat, online oder Social Media oder auch die TV-Reichweiten. Dann sind wir echt sehr zufrieden. Das liegt aber in erster Linie daran, dass einfach viele Fans und Woche für Woche kommen mehr dazu, sagen, das ist ein tolles Produkt, das möchte ich mir angucken. Und damit bekommt insbesondere der Handball auch die Plattform, die er unseres Erachtens auch verdient. Deshalb konzentrieren wir uns darauf und deshalb setzen wir da auch so viele Mittel ein.
Also mir persönlich hat das nicht so richtig eingeleuchtet, warum es so viele Fans gegeben hat, die sich darüber beschwert haben, dass es Handball jetzt gesammelt und günstiger gibt. Also irgendwie muss man das ja mal so zusammenfassen. Es gibt Leute, die schreiben dann irgendwie, keine Ahnung, warum ist der Handball jetzt bei Sky weg? Das muss ich ja für Fußball und für Handball doppelt bezahlen. Ja, ach, denke ich mir dann auch ehrlicherweise ein bisschen, weil du hast es gerade selber gesagt, wo gibt es diese Möglichkeit, jetzt wirklich nahezu alle Spiele deines Vereins, egal in welchem Wettbewerb, auf einer Plattform zu sehen. Und der Preis ist ja nun mal wirklich unschlagbar. Ich glaube, wenn du THW Kiel-Fan bist oder in der letzten Saison warst, ich glaube, du brauchtest 3 Abos, um alles zu sehen, weil der DRB-Pokal lief auf Sport Deutschland, dann waren die in der Champions League bei der Zone. Die Preisvorstellungen der Kollegen ist ja durchaus in einem anderen Regal als die von deinen momentan. Da war man gerne mal 60, 70, 80 Euro los, wenn man alle Spiele des Vereins gucken wollte. Deswegen, also ich verstehe gar nicht so richtig, dass es überhaupt Fans gibt, die dem irgendetwas Negatives abgewinnen können.
Ja, ach, ich habe da schon Verständnis für, Kevin. Am Ende, weißt du, Menschen, der Deutsche liebt ja wenig mehr als seine Gewohnheiten. Und Sky hat das auch gut gemacht, über Jahre hinweg. Menschen haben sich ein Sky-Abo geholt, fanden die HBL gut, haben noch ein paar andere Sachen darauf geguckt. Aber für uns war eben der Anspruch zu sagen, ja, das war schon alles gut. Aber das eine Thema ist in der Tat, gerade wenn Sportarten, und in Deutschland überstrahlt Fußball halt nun mal alles, aber gerade wenn Sportarten eher in einer Nische anzusiedeln sind, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Die Frage ist das eigentlich tatsächlich eine Nische, wenn 7,5 Millionen Menschen in WM-Viertelfinale gucken? Mhm. Aber gerade wenn ein Sport eher aus der Nische kommt, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, dann musst du halt die Kräfte noch mehr bündeln. Und ich will das gar nicht zu einem Werbeblock für dein machen hier, aber Tatsache ist halt, die Handball-Bundesliga war bei Sky, die HBL 2 bei Sport Deutschland, die Champions League bei The Zone, die HBF war auch bei Sport Deutschland. Du mutest dann halt einem Fan schon ziemlich viel zu. Man muss aber auch fair sein. Die waren ja nicht deshalb da, weil die HBL nicht die Idee gehabt hätte, das auf einer Plattform zu bündeln, sondern die Plattformen haben sich einfach nicht so sehr dafür interessiert. Hm. Die HBL war bei Sky, ist jetzt nicht unbedingt Kerngeschäft gewesen. EHF bei The Zone sicherlich auch nicht. Hm. Sport Deutschland ist eine gute Plattform für Sportarten, die noch ein bisschen weiter in der Nische sind als andere. Aber wir hatten eben von Anfang an die Idee, auch weil wir so sehr an Handball geglaubt haben, das an einer auf einer Plattform zu bündeln und dann eben auch schrittweise die Ligen weiterzuentwickeln. Wenn ich mir heute die Produktionsqualität von der HBL 2 angucke und Ideen, die wir versuchen umzusetzen wie einer gemeinsamen Konferenz mit einer HBL, das dient hinterher auch einer HBL 2. Und wenn du Sportarten wirklich weiterentwickeln möchtest, dann geschieht das nicht, indem man einfach ein bisschen mehr Geld für die Medienrechte bezahlt, sondern indem man mit einem ganz neuen und anderen Ansatz rangeht. Und genau das versuchen wir, wo eben nicht nur hinterher das Live-Spiel gut übertragen ist, vielleicht mit einer Kamera mehr und immer noch sehr guten Kommentatoren und Experten, sondern wo wir eben auch zwischen den Spieltagen, sei es mit Kretsch und Schmieso, sei es mit Harzblut, sei es mit Annette Sattler, die Auszeit präsentiert oder Schnelle Mitte, was die Hanna Nitsche macht, wo wir einfach Input geben, damit sich Handballfans und auch allgemeine Sportfans mehr mit dieser Sportart beschäftigen können. Und das hat vorher einfach in der Form nicht stattgefunden. Und da sind wir echt gut aus den Startblöcken gekommen.
Du hast ja gerade selber kurz mal gesagt, der Fußball überstrahlt alles. Das ist natürlich jetzt eine spezielle Aussage, die dann von dir kommt. Ist es manchmal für dich auch ein bisschen komisch, dass du quasi jetzt nicht gegen dieses Monster, das du so ein bisschen selbst mit erschaffen hast, kämpfst, aber halt natürlich jetzt auch mal so diese andere Seite der Medaille von anderen Sportarten siehst?
Nee, das ist überhaupt nicht komisch. Und der Fußball ist in der Form ja auch nicht zum Monster geworden, sondern, und das war ja einer der Gründe, weshalb ich die Idee hatte, Dein auf die Beine zu stellen. Wenn man sich einfach mal mindestens mal in Zentraleuropa umschaut, dann findet man kaum ein Land, in dem der Abstand zwischen der stärksten, öffentlich stärksten Sportart und der zweitstärksten Sportart so groß ist wie in Deutschland. Ja, in England hast du Rugby, Snooker, Cricket, eigentlich alles, worauf du wetten kannst. Ja. In Frankreich ist Rugby sehr stark, wie wir jetzt gerade wieder gesehen haben, auch bei der WM. In Italien ist Volleyball relativ populär und Radrennfahren. In Spanien ist Basketball groß, sicherlich auch unter anderem wegen Real. Auch Handball hat in Spanien eine andere Tradition. Also lange Rede, gar keinen Sinn. In Deutschland ist es schon so, dass eben die populärste Sportart ist Fußball. Danach kommt die zweite Fußball-Bundesliga und danach die dritte Fußballliga. Und das ist für mich kein Naturzustand, sondern ist ein Stück weit so gewachsen über die Zeit, auch weil sich die Medien darauf konzentriert haben. Und diesen Mechanismus einmal durchbrechen und das noch dazu mit der stärksten Liga der Welt, die wir nun mal im Handball in Deutschland haben, das war die Idee. Ich gucke mich aber überhaupt nicht an der Fußball-Bundesliga arm, sondern schaue, was wir daraus lernen können. Genauso wenig sollte sich die Fußball-Bundesliga arm gucken an irgendwelchen Medienerlösen der NFL oder der Premier League, weil es bringt ja auch nichts. Ja. Oder man muss von dem Niveau, auf dem man sich bewegt, von dem Niveau aus sollte man schauen, dass man sich systematisch weiterentwickelt. Und das versuchen wir gemeinsam mit der HBL und bisher, finde ich, gelingt uns das ganz gut.
Du hast da ja natürlich nochmal ganz andere Insights, als wir Normalos das so ein bisschen haben. Aber man kolportiert ja jetzt, dass die Rechteerlöse bei der deutschen Fußballliga deutlich niedriger sein werden als die, die du auch noch mitverantwortet hast damals. Ist das so ein bisschen auch, dass du siehst, dass diese Arbeit, die ihr jetzt unter anderem ja auch mit Dein macht für andere Sportarten, dass die vielleicht da auch schon so ein kleines bisschen Früchte trägt? Ist das so ein Effekt, den man da beobachten kann, dass der Fußball vielleicht auch ein bisschen nachlässt?
Ich finde, die Entwicklung muss man getrennt voneinander betrachten. Grundsätzlich hat mal jeder Fußball oder jede Sportart hat einen gewissen Zyklus und mal geht es ihr besser und mal geht es ihr schlechter. Und sicherlich war die Hochphase des deutschen Fußballs 2012, 2013, 2014, wo Bayern München in 4 Jahren dreimal das Champions League Finale erreicht, wo es ein deutsch-deutsches Champions League Finale gibt, wo Deutschland Weltmeister wird. Das war sicherlich qualitativ die stärkste Phase. Was die Medienerlöse angeht, Kevin, muss ich sagen, da muss man ganz realistisch sein. Wenn die Fußball-Bundesliga vielleicht 50 oder 100 Millionen weniger kriegen würde, was ja noch gar nicht raus ist, dass das geschieht, dann hat das relativ wenig damit zu tun, ob wir jetzt in Handball investieren oder was auch immer. Denn wir haben die Handballrechte erworben bis 2028, 2029. Mhm. Und die großen Geldgeber der Fußball-Bundesliga, die sitzen ja alle nicht mehr in Deutschland. Ne? Ja. Sondern das ist Sky und die gehören Comcast, die sitzen in den USA. Das ist The Zone ist auch ein international tätiges Medienunternehmen. Das hat jetzt wenig mit unserem Engagement zu tun. Und ehrlich gesagt, das verfolge ich interessiert als Sportfan und weil da natürlich ehemalige Kollegen von mir arbeiten und weil ich dieser Liga auch viel zu verdanken habe. Aber mein Fokus ist jetzt, wie können wir dafür sorgen, dass mehr Menschen von Montag bis Sonntag Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey gucken. Das ist das Ziel, das ich mir vorgenommen habe mit dem Team hier zusammen. Und das ist die Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren. Ob die Fußball-Bundesliga jetzt viel, gleich viel oder weniger Umsatz macht mit ihren Medienrechten, ändert erstmal an der Situation für dein Nix. Das verfolge ich als Sportfan und als interessierter Beobachter am Rande. Aber das tangiert mich ehrlich gesagt nicht inhaltlich.
Ihr habt das Ganze ja wirklich auf eine sehr, sehr breite Basis gestellt. Du hast ja gerade auch ein paar Formate erwähnt. Das war am Anfang auch für die Vereine erstmal eine Mehrarbeit, die ungewohnt war. Es müssen alle jetzt ein bisschen mehr leisten, auch die Clubs in der HBL als Beispiel, was die Content-Produktion angeht. Wir bei den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, waren da vorher auch schon relativ weit, dass sich bei uns jetzt gar nicht so krass viel geändert hat. Aber haben mittlerweile alle oder sehen mittlerweile alle Teams auch den Mehrwert, den das Ganze bietet?
Also da musst du natürlich erstmal die Teams fragen, aber das Feedback, das wir bekommen, ist grundsätzlich positiv aus allen Clubs, mit denen ich spreche. Vielleicht sprechen die, die es nicht so gut finden, auch nicht mit mir, aber ich habe den Eindruck, dass das Feedback grundlegend sehr positiv ist. Ich habe ja eben gesagt, unser Ansatz ist einfach ein anderer. Und der basiert erstmal darauf, dieser Ansatz, dass man aus der Vergangenheit heraus, und das ist auch nachvollziehbar, wenn man die Geschichte der Ligen mal so ein bisschen verfolgt, hat man sich sehr darauf konzentriert, wer überträgt das eigentlich live und wie wird denn das übertragen? Weil noch vor ein paar Jahren, das darf man nicht vergessen, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, wurden gar nicht alle Spiele live übertragen, dann in relativ bescheidener Qualität. Dann wurden erstmal ein paar Spiele übertragen. Das mussten teilweise die Ligen noch selber bezahlen. Irgendwann waren es dann ein paar mehr Spiele, dann waren es mal alle Spiele. Und dann wurde irgendwann ein bisschen Geld für Medienrechte bezahlt. Daher kommen wir. Ja? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, wir übertragen erstmal alle Spiele, auch auf ein produktionstechnisch höheren Niveau. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt, der größte Unterschied zum Fußball ist eben, was passiert eigentlich zwischen den Spieltagen? Mhm. Und eine Sportart wird eben interessant für die Fans, für Sponsoren und in letzter Konsequenz auch für Medienpartner, wenn sich nicht nur am Wochenende alles auf diese eine, auf diesen einen Slot von 2 Stunden konzentriert, sondern wenn es eben auch, wenn auch unter der Woche Formate entstehen, die wiederum den Fans ermöglichen, sich damit auseinanderzusetzen, die Reichweite generieren, die für Sponsoren auch neue Flächen generieren. Und das war ja unser Ansatz, dass wir die Anzahl der Menschen nicht im Live-Spiel erhöhen wollen, das natürlich auch mittelfristig, aber die Anzahl der Menschen, die sich grundlegend mit Handball beschäftigen, von Montag bis Sonntag, das soll mehr werden. Weil wir glauben, dass dieser Sport deutlich mehr Potenzial hat. Und ein großer Unterschied einer Handball-Bundesliga, zum Beispiel zur Fußball-Bundesliga, ist die gesamte Umsatzstruktur. Ich weiß nicht, ob das jetzt dem Fan an sich so gewahr ist, aber die Fußball-Bundesliga macht ungefähr 30-35% ihrer Einnahmen mit Medienerlösen. Und nochmal ungefähr 30% mit Sponsoring-Erlösen. Ja? Und eigentlich nur noch 10-12% mit den Ticketerlösen am Spieltag. In der Handball-Bundesliga sieht das ganz anders aus. Da kommen 60-70% von Sponsoren, weniger als 10% von den Medien. Und der Rest, weil es so gut wie keine Ablösesummen gibt und Merchandising auch nicht so bedeutsam ist, der Rest sind eigentlich im Wesentlichen die Einnahmen am Spieltag. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Liga sich wirklich weiterentwickeln möchte, dann muss sie auch attraktiver werden für Sponsoren. Denn das, was ich gerade gesagt habe, heißt ja, wenn du als Liga 10% mehr Sponsoring machst, entspricht das einer Verdoppelung der Medienerlöse. Und deshalb haben wir gesagt, wir können damit 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, wir bieten zahlreiche Formate an, die es vorher überhaupt nicht gab für Handballfans, die Handball auch unter der Woche stattfinden lassen. Denken wir an Kretsch und Schmiso. Und auf der anderen Seite bekommen auch die Clubs deutlich mehr Inhalte, deutlich mehr Bewegtbild auf ihren ganzen digitalen Kanälen, die sie Sponsoren anbieten können. Und du hast es eben gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen waren da schon immer relativ weit vorne. Aber die gesamte Liga hat da noch viel Potenzial nach oben. Und da, finde ich, sind wir auf einem echt guten Weg gemeinsam.
Wie siehst du die Synergieeffekte, die sich dann auch noch mit der Sportbild und ähnliches ergeben haben? Die berichten ja mittlerweile wirklich sehr, sehr großflächig. Und das muss man klar sagen, war vorher, speziell was Handball angeht, absolut nicht der Fall.
In der Tat. Und das war natürlich auch ein Teil des Konzeptes. Da kann man jetzt keine Berichte bestellen im Sinne von, wir hätten gerne ein bisschen Hofberichterstattung. Aber dass ein Medienunternehmen sagt, wir wollen diesen Sportarten mehr Raum geben, das ist mal grundsätzlich eine unternehmerische Entscheidung, die in dem Fall Axel Springer auch getroffen hat. Und das wurde auch gegenüber den Ligen so kommuniziert. Das gefällt auch nicht jedem Club. Da wird der ein oder andere auch mal zucken und wünscht sich vielleicht gerne eine andere Headline. Aber das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist ja exakt das, warum die Fußball-Bundesliga, du hast es eben Monster genannt, warum die so groß und dominant wurde. Weil von Montag bis Freitag, wenn ich jetzt mal die klassischen Spieltage betrachte, berichten einfach alle grundsätzlich über diese Sportart. Ja, dein sitzt hier in Köln, du hast den Kölner Anzeiger, den Kölner Express, du hast Bild Köln. Alle berichten über den ersten FC Köln. Ja, in Frankfurt ist es die Frankfurter Rundschau, die FAZ, die Frankfurter Neue Presse und Bild Frankfurt. Alle berichten über Eintracht Frankfurt. Und das ist beim Handball eben gerade was größere Zeitungen angeht oder Medienunternehmen angeht, bisher nicht der Fall gewesen. Und diese signifikante Steigerung der Berichterstattung führt natürlich zu mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit führt halt normalerweise auch zu mehr Nachfrage. Sponsoren kriegen viel mehr Reichweite heute, allein durch die mediale Berichterstattung, sei es von Dein oder sei es durch einen Partner wie Axel Springer. Die Clubs haben viel mehr Möglichkeiten, sich und ihre Spieler und ihre Clubmarken zu präsentieren. Und die Spieler selbst werden natürlich auch populärer. Ja, daran muss sich vielleicht der ein oder andere gewöhnen. Aber ich bin fest von überzeugt, die Handball, und das haben wir bei der Handball-WM in diesem Jahr schon gesehen, die wir hatten, als ich war bei dem Spiel selber in Katowice, wo plötzlich 7,5 Millionen Menschen gucken in Viertelfinale bei einer Handball-WM. Ja, und die Einschaltquoten lagen signifikant über dem Turnier 2 Jahre zuvor. Und das nicht deshalb, weil die Nationalmannschaft da überragend abgeschlossen hat, sondern auch, weil die mediale Berichterstattung in Deutschland eine größere war. Gleiches haben wir gesehen bei einer Basketball-WM. Natürlich hilft es, wenn du hinterher ein Finale spielst, aber auf dem Weg zum Finale war einfach die Präsenz dieser Sportarten in den Medien gegeben. Und darum geht es, deutlich zu machen, dass es in Deutschland noch ein paar mehr Sportarten gibt als eben die eine.
Hast du dir dann in Katowice überlegt, boah, also cool wäre doch, wenn Dein die Handball-EM übertragen würde?
Das haben wir uns schon vorher überlegt, als wir das konzipiert haben. Wir wussten ja, dass die Handball-EM 2024 in Deutschland ist. 2027 haben wir die WM. Und wenn man sagt, wir sind hier Home of Handball, dann ist es völlig klar, dass du dann so ein absolut spektakuläres Event wie eine Europameisterschaft in Deutschland natürlich auch auf deinem Sender haben möchtest. Ob wir damit jetzt so total viele neue Kunden gewinnen, werden wir mal sehen. Für mich ist aber entscheidend, dass wir den Fans, die uns bisher ihr Vertrauen schenken und ein Abo abgeschlossen haben, dass wir das Beste geben, um denen ein super Produkt an die Hand zu geben. Und im Idealfall erzählen die davon auch noch ein paar Freunden. Weil das muss halt, das muss man auch ganz nüchtern sagen, am Ende entscheiden die Fans, ob Dein Erfolg haben wird und ob eine HBL auch weiter wachsen wird. Weil viel mehr als das, was wir heute redaktionell machen, hat man bisher für den Handball nicht gemacht. Viel mehr aktuell kann man auch nicht machen. Jetzt haben es die Fans in der Hand, ob es ein Erfolg wird oder nicht.
Das finde ich interessant und vor allen Dingen auch konsequent, weil wenn man jetzt nur auf die reinen Zahlen gucken würde, ist es ja wahrscheinlich wirklich relativ schwierig, die Leute von den öffentlich-rechtlichen Sendern wegzuholen, weil wenn es natürlich entspannt ist, man macht einen Fernseher an auf ARD, ZDF, kann da die deutschen Spiele gucken, dann ist der Weg, sich dann nochmal ein Abo zu holen, ja schon nochmal relativ weit. Deswegen finde ich diese Entscheidung von euch, ja, wie gesagt, sehr interessant und sehr konsequent.
Die Entscheidung finde ich auch interessant. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Letztlich ist es unsere Aufgabe, den Fans das bestmögliche Produkt anzubieten. Und, das darf man ja nicht vergessen, nach der EM ist vor der entscheidenden Saisonphase der Handball-Bundesliga. Und da werden wir die besten Spieler der Europameisterschaft werden wir wieder in Deutschland sehen oder viele davon jedenfalls. Und dann wollen wir natürlich diesen Rückenwind mitnehmen und möglichst viele Menschen begeistern für die Rückrunde der HBL. Und, kann ich nur noch mal wiederholen, am Ende dreht es sich auch darum, die Fans zu gewinnen, die während der Handball-EM zum ersten Mal Kontakt haben mit diesem Sport oder bisher immer nur EM, WM oder vielleicht mal Olympia geguckt haben. In der Fachsprache spricht man da vom Casual-Fan, ja, der eben ab und zu mal guckt, aber nicht immer. Und die für diese Sportart zu begeistern, das ist letztlich die Aufgabe und das eint uns auch mit der HBL. Wir wollen einfach, dass sich mehr Menschen für diesen Sport begeistern. Der Sport hat es alle mal drin, er hat es verdient. Aber es müssen sich halt ein paar mehr dafür begeistern, als bisher in den Hallen sind. Und diese Denkweise wollen wir natürlich auch bei den Clubs verankern. Wenn du wirklich wachsen willst als Liga, dann ist es eben extrem wichtig, mit denen zu wachsen, die auch außerhalb der Halle sind. Und gerade Sportarten wie Handball oder Basketball kommen natürlich stark nachvollziehbar, ne, aus dem lokalen Event. Halle ausverkauft, alles gut. Stimmt, noch besser, wenn auch viele zu Hause zugucken. Wir erwarten auch gar nicht, dass die Leute bei ARD nicht gucken und stattdessen bei Dein, sondern die Leute sollen bei ARD und ZDF auch die Faszination dieser Sportart erleben und gleichzeitig durch die mediale Berichterstattung Lust darauf bekommen, vielleicht die Rückrunde der HBL auch mal zu verfolgen, weil es einfach eine sehr gute Liga ist, eine irre spannende Liga mit knappen Spielen, von denen ganz viele in den letzten 2-3 Minuten entschieden werden. Und das kennt man halt so von anderen Sportarten nicht.
Was traust du der deutschen Mannschaft denn zu in diesem Turnier? Weil es ist ja schon so, die Gemengelage ist ja jetzt nicht so, dass alle sagen, ja, wir werden auf jeden Fall Europameister.
Puh, also ich halte mich mit solchen Prognosen immer sehr zurück. Natürlich wünscht man sich als Sportfan und noch dazu als Partner der HBL, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt und auch sehr viel weiterkommt. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, dass das erste Spiel sehr entscheidend sein wird. Ja? Und das noch dazu in so einem Rahmen, das ist natürlich was sehr Besonderes, auch für die Spieler. Da ist eine Menge Druck auf dem Kessel. Am Ende des Tages, wenn Deutschland, ich finde, Bob Hanning hat ja gesagt, ne, Deutschland muss das Ziel haben, Europameister zu werden. Finde ich auch. Wenn du das Ziel als Deutschland nicht hast, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Wenn das hinterher ein Halbfinale würde, wäre, glaube ich, gut. Wenn es kein Viertelfinale würde, könnte man das, glaube ich, jetzt schlecht als Erfolg auslegen.
Ja, es wird auf jeden Fall unfassbar, unfassbar spannend. Wir sind da sehr gespannt auf den Januar. Werdet ihr dann auch viele Inhalte außerhalb der Paywall anbieten, um da so ein bisschen auch so einen Effekt zu haben, um da auch stattzufinden?
Also ich gehe mal davon aus, dass allein schon im Januar, der ja auch, wo ja auch andere Ligen jedenfalls teilweise pausieren, werden wir sehen, dass die mediale Präsenz generell, unabhängig von Dein, dieser Handball-EM, die wird alles schlagen, was bisher Handball-Deutschland gesehen hat. Ja? Und insofern gehe ich davon aus, dass die Präsenz ohnehin schon sehr groß sein wird. Unser Konzept bei Dein, das weißt du ja selbst, beruht darauf, dass wir einige Dinge auf unserer Plattform zuerst zeigen und dann mit einem gewissen Zeitabstand auch frei verfügbar machen, weil wir eben auch glauben, ich hatte eben angesprochen, Harzblut, Kretsch und Schmiso, Dein Overtime mit einem jungen, sehr talentierten Moderator, aber auch was Annette macht, ein Format, das ich ganz toll finde, Auszeit, was mir sehr gut gefällt. All diese Formate werden ja hinterher frei empfangbar zur Verfügung gestellt, sodass die Abonnenten den Vorteil haben, es früher zu sehen, aber auch andere die Chance haben, in diesen Sport reinzuschnuppern. Mit der Idee, dass man sich irgendwann für Dein entscheidet, weil nur wenn Dein erfolgreich hat, werden wir Erfolg hat, können wir dieses Konzept auch weiter umsetzen. Und wir werden natürlich einige der Inhalte hinterher auch frei verfügbar anbieten, wie bisher auch.
Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf, freuen uns da auf den Januar und wollen jetzt noch einmal die Kategorie wechseln.
Löwen privat.
Also die Kategorie heißt eigentlich Löwen privat. In diesem Fall befragen wir dich natürlich nicht zu den Rhein-Neckar-Löwen. Lass uns doch vielleicht mal kurz dein Jahr 2023 Revue passieren lassen. Ich schätze mal, dass es für dich ein sehr besonderes Jahr gewesen ist mit dem Launch von Dein, oder?
Klar, klar. Also das war schon eine sehr, sehr besondere und große Kreuzung in meinem Leben, über die man da gefahren ist. Ja, das war, wenn du die Idee zu einem Unternehmen hast und die entsteht erstmal auf einem Blatt Papier und dann startet man und hat noch kein einziges Medienrecht, dann haben wir bis Sommer 2022 fast alle Rechte erworben, die wir haben wollten. Dann entwickelt man eine Marke, entwickelt ein Sendekonzept, nimmt Kommentatoren, Moderatoren, Experten unter Vertrag, die ganze technische Plattform wird programmiert und all das läuft dann quasi zu auf den ersten Sendetag, das war der 23. August, dann ist das natürlich was extrem Besonderes. Ja. Jetzt hatte ich das große Glück und auch Privileg in meinem Berufsleben, einige sehr besondere Momente und Phasen mitgemacht zu haben, egal ob das große Medienrechtevergabe waren, das Management der Corona-Krise bei der Fußball-Bundesliga im Privat spare ich jetzt aus. Ja, das sind schon noch die bedeutenden Momente für mich, wenn ich an die Geburt meiner Töchter denke. Aber Natürlich war das ein extrem besonderer Tag. Und dann startet erst die Handballliga, und dann startet 4 Wochen später die Basketballliga, und dann startet Volleyball. Und das wirklich Besondere ist, dass der 23.8., das erste Spiel, war natürlich in gewisser Hinsicht eine Ziellinie. In Wahrheit war es aber natürlich eine Startlinie. Mhm. Und dann auch die Tage danach, ja, das hat ja am Anfang noch ein bisschen geruckelt und so, was mich jetzt nicht sonderlich irritiert hat, weil ich das eben durch in meiner Zeit bei der Bundesliga schon ein paar Mal erlebt habe, wenn neue Anbieter an den Start gehen. Mhm. Aber das war in der Tat schon ein sehr besonderes Jahr, und das sind auch Momente, die man behält.
Aber hast du an irgendeinem Punkt zwischendurch auch mal den Gedanken gehabt, boah, okay, was mache ich denn da überhaupt? Wie bin ich denn da jetzt eigentlich hineingeraten?
Nee, hatte ich nicht.
Wie viele schlaflose Nächte hattest du vor dem Pixum Supercup?
Keine. Ich hatte als wir damals mit der DFL, als in der Corona-Krise als erste Liga der Welt wieder gestartet sind, das war eine echte Drucksituation und eine Stresssituation, wie ich sie noch nie erlebt hatte, in vielerlei Hinsicht. Deshalb hatte ich habe eine große Verantwortung gespürt. Das ist ja auch ein sehr schönes Wort, Verantwortung, weil wir hatten, es war unsere Pflicht, die Antwort darauf zu geben, warum es gut war, dass die HBL zu Dein gegangen ist. Und das war auch unsere Verantwortung, die richtige Antwort zu geben und hinterher auch Antworten zu geben, wenn Fragen aufgekommen sind. Ja, warum bin ich da nicht reingekommen? Warum kann ich es jetzt noch nicht empfangen? Ich wusste ja, was danach kommt, und wusste, das ist eine Frage der Zeit, bis sich das einigermaßen setzt. Aber schlaflose Nächte hatte ich da keine. Ich war natürlich positiv nervös und aufgeregt. Im Sport sagen die Spieler manchmal, das sind dann die Spiele, für die man dann Sportler geworden ist. So ähnlich ist das, wenn man im Management ist, weil das halt ein Moment ist, das habe ich auch unserem Team gesagt, der einfach nie wiederkommt. Ja, wir starten gerade etwas, was es in den letzten 30 Jahren in Deutschland nicht gab, nämlich einen Sender, der sich voll und ganz auf die Sportarten abseits des Fußballs konzentriert. Und das ist bei aller operativer Hektik auch was sehr Besonderes, dieses Privileg zu haben, in so einer Position zu sein.
Aber kriegst du das gut hin, eine Trennung zwischen Beruflichem und Privatem zu machen? Und vor allen Dingen, wenn ja, wie? Weil das ist ja dann wahrscheinlich auch ein großes Rezept, um man da zwischendurch das Ganze nicht mit nach Hause zu nehmen. Weil das waren ja sicherlich auch sehr, sehr stressige Monate.
Ja, natürlich. Aber Stress hat ja heute ehrlich gesagt jeder. Also ich bin jetzt niemand, der sich da gerne darin suhlt, wie stressig das alles war und wie anstrengend. Und das Leben ist heute für viele Menschen anstrengend. Ja, und ich war 17 Jahre bei der DFL verantwortlich für ein Produkt, das immer am Wochenende stattfindet, wo immer irgendwas passieren kann, wo auch immer irgendwas passiert ist, entweder vor oder hinter den Kulissen. Und insofern entwickelt man da schon gewisse Mechanismen, wie man damit dann auch im Privatleben umgeht. Ja, und das trifft übrigens ja nicht nur einen selbst, sondern auch die eigene Familie. Das wird jeder Verantwortliche in einer Sportliga oder im Sportmanagement kennt das. Das ist ja auch etwas, was sich dann den Weg in dein Privatleben sucht, ob du möchtest oder nicht. Und da braucht man natürlich auch gewisse Mechanismen und gewisse Disziplinen. Aber natürlich war das eine aufregende Zeit, die will ich auch überhaupt nicht missen. Mhm. Und insofern denke ich da eigentlich gern dran zurück, weil das war ein sehr besonderer Moment in meinem Berufsleben. Und ich habe ja schon ein paar besondere Momente erlebt, und dass ich das machen konnte, auch dank des Partners Axel Springer, der hier ein ganz starker und großartiger Partner ist, und dank einem Team, das Tag und Nacht gearbeitet hat, das war echt schon was Besonderes.
Was waren aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen? Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich erstmal um eine stabile und qualitativ hochwertige Übertragung geht. Ihr hattet ja sehr, sehr viel gutes Personal eingekauft, vor allem gewohntes Personal von Sky, gerade was die Expertenrolle und die meisten Kommentatoren angeht. Was waren denn die Herausforderungen, wo du von vornherein gedacht hast, boah, das könnte jetzt theoretisch auch schief gehen?
Also ich finde, wir haben erstmal ein komplett neues Team zusammengestellt. Wir haben von Sky einige Leute geholt, haben aber auch ganz neue Leute an den Start gebracht, wie Andy Schmid, wenn ich an den als Experten denke. Hanna Nietzsche und Lea Rostek, die komplett neu waren im Handball. Annette Sattler kam wieder zurück, wenn du so möchtest. Also wir haben schon ein Team zusammengestellt, das ein echtes Dein-Team ist und nicht einfach das Team von woanders 1:1 rausgekauft. Ne? Mhm. Also natürlich haben wir Carsten Mitschicker, Markus Götz und ein paar andere, aber wir haben schon ein paar neue Gesichter auch gebraucht. Und ich habe das, wie gesagt, ja schon ein paar Mal miterlebt. Du kannst ganz, ganz, ganz vieles testen und planen und an die Wand schreiben, ja. Aber wenn die Leute halt Live-Sport sehen, dann ist natürlich die Technik und die Stabilität der Technik ist natürlich das A und O heutzutage. Ja? Und das kannst du, egal wie du es drehst und wendest, das kannst du vorher nicht testen. Ja, und wenn selbst Apple TV bei der Major League Soccer bei dem Debüt von Messi irgendwie Tonprobleme hatte und selbst letztes Wochenende, jetzt sprechen wir hier gerade, aber selbst letztes Wochenende bei Sky noch aus Versehen mitten in einem Fußballspiel nochmal kurz ein anderes Signal eingeblendet wird und das sind wirklich Leute, die machen es schon eine Weile, dann weiß man, dass das immer ein fragiles Gesamtgefüge ist. Und du kannst noch so viel managen, bei der Technik bist du immer auf Dinge angewiesen, die im Hintergrund passieren, wo du auch kurzfristig nicht immer unbedingt Einfluss drauf hast. Mhm. Deshalb ist das eigentlich der größte Unsicherheitsfaktor. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet direkt im ersten Spiel. Ich habe damit gerechnet, dass irgendwas passiert, dass das gar nicht reibungslos gehen konnte. Es war klar, dass das ein paar Wochen braucht, bis sich's einruckelt. Das ging ja dann in den Wochen danach weiter. Dann war hier mal die Grafik weg und dann hattest du da mal ein Tonproblem und so. Aber das war klar, dass das einige Wochen dauert, bis man sich da einigermaßen eingroovt. Und jetzt in der Zwischenzeit hat sich das, denke ich, ganz gut entwickelt. Mhm. Bei der Menge an Spielen, die wir zeigen, passiert halt immer irgendwo irgendwas. Ja?
Ja,
also selbst bei einer Fußball-Bundesliga, die auf einem ganz anderen Level mit ganz anderen Mitteln und einer ganz anderen technischen Infrastruktur produziert, wird da mal was Falsches eingeblendet und dann fehlt oben plötzlich die Nachspielzeit oder irgendwas. Insofern kenne ich das schon. Wichtig ist, dass die Fans hinterher das Gefühl haben, das ist ein Sender, der arbeitet hart dran, dass Fehler, wenn es geht, nur einmal passieren und uns dann ihr Vertrauen schenken. Und das passiert und da freuen wir uns sehr drüber.
Wenn bei deinen keine Fehler passieren würden, hätte ich alle 14 Tage am montagsabends auch nichts zu senden. Das muss man auch mal
ganz kurz. Ja, genau. Das nicht heißen soll, dass wir die Sendung nur haben, weil Fehler passieren.
Kommen wir mal kurz auf deine eigene Sportlerkarriere. Was hat denn dazu geführt, dass du deine Laufbahn beim FC Rastatt schon in Jugendjahren beendet hast?
Purer Realismus.
Sehr gut.
Ja. Nein, ich habe tatsächlich, ich komme ja gar nicht so weit weg, jedenfalls doch schon ein bisschen weiter weg. Ja, ich komme aus der Nähe zwischen Rastatt und Karlsruhe. Bin ich geboren in einem kleinen Ort namens Ottersdorf. Das kennen manche, weil da holen sie die A-Klasse ab. Ja?
Ah, okay.
Mit die A-Klasse gebaut. Und da habe ich Fußball gespielt und dann Rastatt 04 war der nächstgrößere Club. Die haben damals Verbandsliga gespielt. Das war so, da habe ich erst in der Jugendliga gespielt, dann das war damals vierte Liga, glaube ich, in Deutschland. Und meine Güte, also das war schon alles ganz okay, würde ich mal sagen. Aber um es mal sachte zu sagen, für die ganz große Karriere hätte es dann nicht gereicht. Und dann habe ich irgendwann mich einfach aufs Studium konzentriert und weil ich wusste, das wird jetzt nicht die ganz große Karriere. Und die wäre dann ja, selbst wenn, muss man mal sagen, Ende der 90er oder Anfang der 90er, als ich begonnen habe zu studieren, war 1990, 91, da hätte eine große Karriere ja noch nicht bedeutet, dass du ausgesorgt hast fürs Leben. Und deshalb habe ich mich dann auf eine anderweitige Berufsausbildung konzentriert, weil die Schwächen mit meinem linken Fuß und im Kopfballspiel hätte ich auch durch noch so viel wegmachen können.
Und heute sieht die Welt anders aus. Heute können Landes- und Verbandsliga-Fußballspieler teilweise davon leben, was sie da tun. Das ist auch ein Kuriosum, wie ich finde.
Ja, in der Tat. Deshalb muss man auch immer aufpassen, wenn manchmal Moral, hat mir mal jemand gesagt, ist manchmal auch ein Mangel an Möglichkeiten. Und wenn man dann immer darüber klagt, wie viele Leute verdienen, wie viel Geld verdienen die da oben, ja, wenn dann schon in der Kreisliga Geld bezahlt wird, damit ein ehemaliger Drittliga-Profi da noch die Saison ausklingen lässt, dann muss man sich auch schon fragen, ob man dann da das richtige Verständnis hat von Breitensport. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Absolut, ja. FC Rastatt 04 ist mir natürlich ein Begriff. Ich wohne in Weingarten, das ist die andere Seite von Karlsruhe. Ist auch einfach eine wunderschöne Gegend. Deswegen bin ich da auch hängen geblieben. Ursprünglich komme ich aus dem Ruhrpott. Du bist den umgekehrten Weg gegangen. Du bist dann nach Essen gegangen. Hast dann dort studiert?
Ich habe in Essen studiert, Universität Gesamthochschule Essen. habe in Altenessen gewohnt, Bückmannshof 3, falls es jemand interessiert. Habe da eine gute Zeit verbracht. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal aus Rastatt dahin gefahren bin, um mich einzuschreiben, und ich bin da die Autobahn, was ja dann schon ein Stück weit ist, bis man mal in Essen ist, ja, und ich bin da entlang gefahren, weiß ich noch wie heute, dass ich total fasziniert war, dass ich da lauter Städte gesehen habe auf den Autobahnschildern, die ich vorher nur aus der Sportschau kannte.
Ja.
Gelsenkirchen, Bochum, Wattenscheid, Dortmund, ja, Essen. Ja. Fand ich, war eine schöne Zeit und ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Das Problem ist ja, das sage ich dir jetzt als Ruhrpottler, bei den meisten Städten lohnt es sich leider nicht abzufahren.
Das weiß ich. Ich habe eine Zeit lang studiert. Und das, also die Ecke, in der ich gewohnt habe in Essen, die hat jetzt auch städtebaulich nicht unbedingt beeindruckt, möchte ich mal sagen. Auf der anderen Seite hat das ja auch durchaus eine Geschichte. Und wenn halt nach dem Zweiten Weltkrieg alles platt war und du musstest schnell aufbauen, dann konntest du halt jetzt nicht irgendwie auf Stuckdecken achten. Aber das war eine, ich nenne es mal raue Herzlichkeit, ja, die da so vorherrschte. Und insofern habe ich da eine gute Zeit verlebt, muss ich sagen.
Danach der Werdegang, der liest sich ja mehr als spektakulär und super spannend, nach München zu MGM. MGM sind die mit dem Löwen, ne?
Nee, das ja, MGM, das ist, du meinst allerdings das Filmstudio. MGM stand damals für Mediagruppe München. Und das ist heute 7-1 Media. Also das war die Vermarktungsgesellschaft.
Das steht ja als nächstes. Ich werde ja immer super vorbereitet vom Kollegen Rüdiger. Ich dachte jetzt, das wäre dasselbe. Metro-Goldwyn-Mayer ist das Filmunternehmen MGM.
Genau, das sind die mit dem Löwen. Und die MGM, das hieß damals Mediagruppe München. Und das war die Vermarktungseinheit von Pro7, Kabel 1 und was es damals alles so gab.
Von dort dann zu MTV, dann zu Karstadt. Hast du dich da so ein bisschen auch treiben lassen? Ist das so, dass der eine Job ergibt sich aus dem anderen?
Nö, das waren schon alles bewusste Entscheidungen. Also ich bin damals da war ich mit dem Studium noch gar nicht fertig, als ich bei der Mediagruppe München eingestiegen bin. Und das war damals Vermarktung von Privatfernsehen. Dann wollte ich mich auch so ein bisschen breiter aufstellen. Und dann bin ich zu MTV gegangen, war damals Marketingchef für Zentraleuropa, das klingt nach sehr viel. Das war Deutschland, Österreich, Schweiz. Das war, heute würde man sagen, Dach. Ja. Mhm. Das war eine echt spannende Zeit, weil in der Zeit war MTV auch noch echt cool. Und in der Zeit übrigens hatten wir einen hoffnungsvollen jungen Nachwuchsmoderator namens Stefan Kretschmer. Er hatte damals seine Sendung MTV Sushi, die in seinem Loft in Magdeburg aufgezeichnet wurde, mit fragwürdiger Musikauswahl. Und das war echt eine gute Zeit. Und dann bin ich tatsächlich im Jahr 2000, wird der eine oder andere sich noch erinnern, da wurde ein Thema immer größer, nämlich Internet. Ende der 90er wurde überhaupt erst Amazon gegründet. Bin ich damals zu Karstadt Quelle, weil mich das echt fasziniert hat. Karstadt Quelle war damals ein DAX-Unternehmen, größter Händler in Deutschland mit Quelle, Neckermann, Karstadt und so weiter, weil ich das ganze Thema Internet, E-Commerce extrem spannend fand. Und da war ich dann 5 Jahre und dann kam irgendwann der Ruf von der DFL. Die haben jemanden gesucht und wollten jemanden haben, der mal mit Medien zu tun hatte, der aber auch weiß, wie ein Unternehmen geführt wird, der sich schon mal mit Marketing ausgekannt hat und im Idealfall vorher noch nichts mit Fußball zu tun hatte. Und so bin ich dann da auf eine Liste gerutscht und habe dann die Entscheider überzeugt. Und dann bin ich im Jahr 2005 bin ich zur DFL. Und da war ich dann bis Ende 2021.
Hast du natürlich auch immer einen Blick darauf gehabt, wie jetzt speziell in England. In Deutschland ist es ja so jetzt nicht möglich. Aus Saudi-Arabien und Co., Katar, es nennt sich immer so, man nennt es Sports-Washing. Das ist so ein bisschen auch der Vorwurf, den man diesen Staaten macht. Glaubst du, dass sich das beim Handball auch in so eine Richtung entwickeln könnte? Frank Baumann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hat ja schon mal angedeutet, dass er da so ein bisschen, wie sagt man so schön, Nachtigall, ich hör dir trapsen.
Das ist eine sehr komplexe Diskussion, Kevin. Ich hatte damals in meiner Tätigkeit bei der DFL war ich unter anderem eine Zeit lang, gab es das sogenannte World Leagues Forum. Da haben sich, ich weiß gar nicht, etwas über 40 Fußballligen organisiert und ich habe den Vorsitz gehabt dieses Gremiums, war der Chairman of the Board, wie das hieß. Und da habe ich sehr viele andere Ligen kennengelernt und auch die Akteure in den Ligen, aber auch die Sichtweise dieser Ligen. Und grundsätzlich ist mal so, dass natürlich mit wahnsinnig viel Geld von außen kannst du natürlich Wettbewerbe verzerren. Oder Einfluss, oder die, Geld von außen hat Einfluss auf Sportwettbewerbe, nennen wir es mal so. Jetzt muss man sagen, in England waren Fußballclubs schon immer in Privatbesitz von Personen. Da ist das einfach gelernt, ne? Und dann kauft es halt irgendjemand anderes. Ja, ob das ein Medienmilliardär aus der aus den USA ist oder halt hinterher Milliarden von woanders her fließen, macht nur den Unterschied, dass im Zweifel Katar, Saudi-Arabien oder andere einfach noch mehr Geld haben. Ich habe aber durchaus auch eine andere Perspektive darauf kennengelernt. Ich will das jetzt gar nicht einengen auf Katar und auf Saudi-Arabien, aber ich hatte mal das Privileg, neben dem Willem de Klerk zu sitzen, ehemaliger Präsident von Südafrika. Und die WM in Südafrika wurde ja auch kritisiert, ja, Korruption und wie kann man das bauen, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Wenn dir aber so jemand erklärt, aus seiner Sicht, was für eine Bedeutung das hatte für einen schwarzen Kontinent, dann sieht man die Welt plötzlich ein bisschen anders. Und wenn ich mit einem Sportminister in Saudi-Arabien spreche, der mir erklärt, welche Veränderungen sie anstreben in einer saudi-arabischen Gesellschaft, die eine ganz andere Genese hat als unsere, ja, dann geht es da nicht unbedingt nur darum, der Welt zu zeigen, wie viel Geld sie haben, sondern auch durchaus darum, vielleicht ein paar gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, wo du aber Impulse von außen brauchst. Ich sage nicht, dass ich das deshalb gut finde. Ich finde auch nicht unbedingt, dass eine WM nach Saudi-Arabien vergeben werden muss. Aber wir sind halt in Deutschland, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir irgendwann nicht nur noch moralisch erstklassig sind und in ganz vielen anderen Dimensionen zweitklassig. Schwierig wird es, wenn tatsächlich, wie du es in England siehst, Geld in eine nationale Liga fließt. Wenn, warum auch immer, ein Land entscheidet, wir wollen jetzt eine Sportliga aufbauen in diesem Land, dann ist das erstmal eine Entscheidung des Landes. Ja, und es ist auch übrigens die Entscheidung eines jeden Spielers, dahin zu gehen. Ne, die können ja auch Nein sagen. Tun aber die wenigsten. Deshalb kann man eigentlich nicht nur das Land kritisieren, sondern auch die, die dahin gehen. Ich sehe aber schon, dass es einige Länder gibt, insbesondere im arabischen Raum, und jetzt sprechen wir ja vor allem über Kuwait und Saudi-Arabien, aber auch in Bahrain ist ein Formel-1-Turnier oder was auch immer. Allzu viele wird es da nicht mehr geben, aber gerade Saudi-Arabien hat schon eine dezidierte Sportstrategie, die aber eben nicht so sehr darauf abzielt, so wie ich das wahrnehme, in Europa Ligen durcheinander zu wirbeln, sondern eher in einem eigenen Land, das ja relativ groß ist, wenn wir es uns mal angucken, einige Entwicklungen einzuleiten. Das ist Geschmackssache, wie man das findet, dass ein Land sagt, wir wollen hier im Bereich Sport einiges bewegen. Das ist erstmal legitim, und dass man in Deutschland aufpassen muss mit allzu schnellen Urteilen, zum Beispiel an der WM in Katar, wenn wir kurz danach dahin fahren und betteln um Flüssiggas, haben wir ja auch gemerkt. Also insofern kritische Perspektive ja, sich moralisch überlegen fühlen, tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Sehe ich genauso. Da sind wir tatsächlich auf einer Wellenlänge. Letzte Frage. Weihnachten eher Action oder eher ruhig im Hause Seifert?
Ich mag Weihnachten grundsätzlich mal sehr. Als Fest, auch gemeinsam mit der Familie. Weil es einfach irgendwie ja gefühlt, wenigstens mal in der westlichen Welt, das letzte Fest ist, wo es auch gesellschaftlich legitimiert ist, dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Ja? Also Ostern oder Pfingsten oder so existiert irgendwie nicht mehr. Ne? Jeder ruft an, jeder... Ja. So. Weihnachten lässt man sich doch wesentlich in Ruhe. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, um selber mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auch mal ein bisschen zu reflektieren. Wie war das Jahr so? Das kannst du natürlich theoretisch auch am 12. März machen oder so, ja. Aber ich finde, an Weihnachten nimmt man sich dann auch die Ruhe. Dieses Jahr ist natürlich für mich ein bisschen besonders, weil die letzten Jahre Fußball-Bundesliga hat ja immer Spielpause über Weihnachten. Dieses Jahr wird bis 23. gespielt und ab 26. geht's weiter, und dann bis zum 31.12. ist natürlich nochmal was Besonderes. Aber ich freue mich sehr auf Weihnachten und werde zu Hause dein genießen live.
Das klingt super. Dann wünsche ich frohe Weihnachtszeit dir und deiner Familie. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Waren gute Fragen. Man könnte meinen, sie machen was mit Medien. Ja. danke für das Interesse und wenn es den Hörern, wenn die Hörer Freude hatten, ist gut. Wenn nicht, sollen sie dir schreiben.
Sehr schön. Das muss ich ja immer, das Kompliment muss ich immer ein bisschen weiterleiten an an unsere Podcast-Redaktion, die sich da an den Fragen auch immer sehr, sehr dran beteiligt. Da will ich mir gar nicht die ganzen Komplimente immer anheften. Ist tatsächlich immer so, dass die Vorbereitung aus dieser Redaktion immer sehr, sehr, sehr gut ist. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Wir freuen uns auf die Handball-EM im nächsten Jahr. Übrigens, wir haben jetzt ein paar Mal über Annette Sattler gesprochen. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist die aktuelle Dine Overtime Folge, die jetzt gleich entstehen wird, übrigens auch schon online. Da könnt ihr gerne reinschauen. Da ist nämlich Annette Sattler zu Gast heute. Da freue ich mich jetzt gleich sehr drauf. Und an euch Löwenfans, ich wünsche euch dann jetzt auch eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben noch das Auswärtsspiel in Stuttgart. Da drücken wir nochmal die Daumen. Und ansonsten schwenken wir dann um und drücken im Januar der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Vielen Dank fürs Einschalten und Christian, dir auch nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke euch, hat Freude gemacht. Tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.